Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Die folgende Episode ist eine Aufzeichnung von der 3EichCon 2020, ist also schon etwas älter, aber nicht weniger relevant. Gleichzeitig soll dies der Beginn einer neuen Rubrik sein, unter dem Label Abenteuer gestalten, nämlich die Abenteuersprechstunde soll hier ihren Anfang nehmen. In der Abenteuersprechstunde wollen wir Fragen rund um das Thema Abenteuer gestalten beantworten und natürlich auch manchmal Fragen rund um das Thema Spielleitung. Ich denke, das ist eine ganz interessante Geschichte und wir werden versuchen, das Ganze regelmäßiger stattfinden zu lassen, damit viele Leute ihre Fragen rund um das Thema Abenteuergestalten loswerden können. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der Episode und vielleicht habt ihr ja auch eine Frage rund um das Abenteuergestalten. Dann scheut nicht, das einfach in die Kommentare zu schreiben. Ich greife die Frage dann bei der nächsten Episode auf, die wir aufzeichnen. Und jetzt kann ich nur an mich selber abgeben aus dem Jahr 2020 und ich glaube, es geht los, oder? Los geht's! Herzlich willkommen zu unserem Workshop auf der 3EichCon 2020, die in diesem Jahr auch online stattfindet. Und mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Ich bin der Daniel und wir sind beide vom System Matters Verlag und wir wollen heute was zum Thema Abenteuergestalten berichten, beziehungsweise wir wollen euch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen rund um das Thema Abenteuergestalten. Wenn ihr also schon immer mal eine Frage habt, wie man ein gutes Abenteuer schreibt, wie ein guter Höhepunkt aussieht, warum es gut ist, mehr als eine Fraktion in einen Dungeon reinzupacken, dann seid ihr hier an dieser Stelle richtig, denn hier könnt ihr alle möglichen Fragen stellen. Andreas hat ein Buch geschrieben rund um das Thema Abenteuergestalten, aber das Thema ist so unerschöpflich, dass wir da stundenlang drüber reden können. Die Dreieich hat uns aber nur eine Stunde eingeräumt. Das heißt also, wir haben in einer Stunde die Möglichkeit, all eure Fragen zu beantworten. Wenn keine Fragen kommen, stelle ich dumme Fragen. Das schon mal vorausgesetzt, damit wir hier irgendwie was zu tun haben. Ansonsten habt ihr jetzt Zeit, Fragen zu stellen in Workshop 1 in diesem Textkanal. Und das Ganze wird übrigens aufgezeichnet für eine spätere Podcast-Verwertung. Insofern hoffen wir natürlich auf zahlreiche Fragen, denn sonst haben wir nichts vorbereitet. Manche würden sagen, das ist ein wenig verrückt, aber ich habe natürlich vollste Hoffnung auf die zahllosen Fragen, die aus dem Zuschauerbereich kommen. Ich kann ja einfach schon mal starten mit einer Einstiegsfrage, die von Patrick kommt. Und zwar ist die Frage, wenn man jetzt zum ersten Mal so ein Abenteuer schreiben möchte, was ist denn da so mit der wichtigste Tipp, den du jemandem mitgeben kannst?
Wenn man das allererste Mal ein Abenteuer schreiben möchte, der wichtigste Tipp, den ich mitgeben kann, das ist echt schwer. Ich würde sagen, der wichtigste Tipp ist, mach's einfach. Ohne Witz, das ist so dieses, man hat wahnsinnig viel Hemmungen am Anfang und denkt, man macht alles falsch. Aber Abenteuer schreiben und dann hinterher auch das Spiel leiten, das ist wie fast alles im Leben ein Prozess. Und das Coole am Rollenspiel ist, dass solange alle ungefähr auf der gleichen Stufe sind, ist es egal, wenn man Dinge in Häkchen falsch macht, weil es haben trotzdem alle Spaß. Man kann, also beziehungsweise im Laufe der Zeit lernt man dann Sachen dazu und denkt dann vielleicht zurück und dachte sich dann irgendwann mal, der Troll im Kleiderschrank war vielleicht gar nicht so realistisch, vielleicht hätte ich lieber was anderes machen sollen. Aber solange alle ihren Spaß hatten und den Troll vermöbelt haben und das Abenteuer dann spannend blieb, weil gewürfelt wurde und Dinge gemacht wurden, ist das immer noch toll gewesen. Und insofern wäre mein wichtigster Tipp am Anfang, nicht einschüchtern lassen, sondern einfach loslegen und es tun. Und wenn man mit Leuten spielt, die schon ein paar Mal gespielt haben und man Angst hat, dass man jetzt als Neuling alte Hasen irgendwie langweilt oder sowas, wenn man mit den Leuten offen redet, dann funktioniert das auch meistens, weil dann alle Rücksicht nehmen. Und Leute, die nicht auf mich Rücksicht nehmen, da muss ich dann überlegen, ob ich überhaupt Lust habe, mit denen zu spielen, muss man einfach mal ganz klar sagen. Zweiter wichtigster Tipp, spiel nicht mit Blödmännern. Das ist, glaube ich,
hatte, glaube ich, mal John Wick angesetzt.
Ja, 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 genau. Ja,
so, wir haben die ersten Fragen aus dem Publikum, was natürlich sehr schön ist. Ich würde gerne noch kurz einen Bereich voraussetzen. Bei Abenteuergestalten geht es darum, wirklich ein Abenteuer für den Spieltisch zu gestalten. Also es geht nicht darum, um das Aufschreiben eines Abenteuers für die Veröffentlichung bei einem Verlag oder sowas. Wir können aber aus beiden Themenwelten Dinge beantworten. Das habe ich eingangs vergessen zu erwähnen.
Genau, also das Buch geht um den Spieltisch und hat nur ein ganz kurzes Kapitel übers Aufschreiben. Hier können wir aber gleich beides bearbeiten.
Genau. So, und da ein paar neue Zuschauer, Zuschauerinnen dazugekommen sind, bitte stellt Fragen in dem Textbereich Workshop 1 und wir gehen jetzt dazu über, die ersten Fragen zu beantworten. Die erste Frage kommt von Stormwolf. Die Plotideen von Stormwolf sind immer ganz gut, aber er verzettelt sich immer in der Mitte und findet nicht mehr so richtig zu der Story, beziehungsweise das Ganze wächst zu gewaltig. Gibt es dazu gute Tipps? Wie kriegt man das unter Kontrolle?
Ich denke, der Haupttipp in dem Fall wäre, dass man sich eine Struktur überlegt, an die man sich hält. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ja, man hat tausend Ideen, man hat tausend Romane gelesen, man ist am Anfang seiner Karriere sozusagen und alles strömt auf einen ein. Der letzte Fantasy-Film, der letzte Action-Film, das letzte Abenteuer, was man irgendwo anders gelesen hat. Und das wird dann häufig zu so einem Knäuel und dieses Knäuel zu entwirren, das ist dann die Hauptaufgabe beim Abenteuer. Ich nenne es mal aufschreiben. Also wir brauchen ja nur Notizen, ist hier nur auf dem Tisch. Um das zu umgehen, kann ich mir vorher eine Struktur überlegen, beziehungsweise natürlich aus meinem Buch übernehmen. Da sind Dutzende drin oder zumindest viele drin. Und wenn ich mich an diese Struktur halte, dann werden nicht alle meine Ideen, die ich habe, umgesetzt. Aber das ist ein ganz wichtiger Schreibtipp. Nutzt nicht alles, was ihr habt, sondern nehmt einfach das, was passt. Und die anderen Sachen werden beiseite gelegt und irgendwann genommen. Und so eine Struktur könnte zum Beispiel sein der Five-Room-Dungeon. Nennt sich Five-Room-Dungeon, weil der ursprünglich mal wirklich als Fünf-Räume-Dungeon gedacht ist. Das ist aber eine allgemeine Abenteuerstruktur. Ne? Man hat einen Eingang, man hat einen Plot-Twist, man hat einen Showdown, man hat ein Rätsel, man hat eine Begegnung, wo man sich unterhält, etc., etc. Das ist eine sehr, sehr einfache Struktur. Und wenn man dann seine irgendeine Idee nimmt und sich an dieser Struktur entlang hangelt, kommt man am Ende bei was raus. Und das kann man spielen. Da ist nicht alles verwertet und vielleicht findet man die ein oder andere Idee ein bisschen zu klischeehaft. Das ist aber im Rollenspiel völlig egal, weil wir lieben alle Klischees. Da kommen wir dann auch gleich zur nächsten Frage. Die zweite Struktur, die man nehmen kann oder wo man sich selber so ein bisschen langhangeln kann, ist meine Lieblingsmethode, schnell Abenteuer zu schreiben. Das ist der Adventure Funnel, der ist zitiert in dem Buch. Und da geht es darum, dass man eine klare Einstiegsfrage stellt, beziehungsweise eine klare Aufgabe stellt ganz am Anfang und das muss ein nicht zu langer Satz sein, mit einem Verb beginnt. Also, rettet die Prinzessin vor den Eispiraten. Das reicht als Plotaufhänger. Dann denkt man sich fünf Sachen aus, die Schwierigkeiten machen könnten. Also ein Schneesturm, ein Eisbär, ein mutierter Eiswal, Conan und
was den Eiszauberer.
Ein Zauberer, perfekt. Ja. So, und dann fängt man an zu brainstormen, dass man einfach zu jedem dieser Punkte Kleinigkeiten aufschreibt, die sind. Conan lassen wir einfach mal drin. Das kann welche Form auch immer annehmen. Und dann entwickelt sich nach und nach was. Wenn man einfach per Brainstorming immer wieder Sachen zu jedem Einzelnen dazusetzt, man geht das durch, man schreibt, was einem einfällt, schreibt dann immer zu jedem dieser fünf Dilemmata, nennen wir es mal, also Schwierigkeiten, schreibt dann immer was dazu und irgendwann formt sich was und aus diesem Geformten macht man dann das Abenteuer, was auch relativ einfach wird, aber einfach ist in diesem Fall das Ziel.
Das ist im Grunde das, was auch Stormwolf dann selbst festgestellt hat, quasi strukturierte kleine Häppchen bauen und die dann miteinander verknüpfen. Genauso funktioniert das und mithilfe dieser Struktur, die du dann im Mittelteil hast, lässt sich dann viel erreichen, um auch, sagen wir mal, konzentriert weiterzuarbeiten und zu gucken, dass man von der Mitte auch zum Schluss kommt. Ich glaube, das ist ganz gut. Wenn da noch weitere Fragen sind, können wir da darauf gleich eingehen. Aber lass uns mal zur nächsten Frage kommen, und zwar von Amasia. Die Frage ist, wie viel Klischee sollte denn in einem Abenteuer sein?
So viel ihr wollt. Das ist...
Nächste Frage, die...
Das ist echt schwierig. Das hängt sehr von der Gruppe ab. Jedes Klischee...
Hängt auch ein bisschen vom Genre ab, würde ich sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Also ich meine, es gibt zum Beispiel in dem Bereich Horror-Comedy irgendwie unterwegs ist, kann natürlich wahnsinnig viele Klischees nehmen, wie man ja zum Beispiel bei Cabin in the Woods sieht, wo ja auch sehr schön mit Klischees gebrochen wird und so weiter. Aber du hast natürlich völlig recht, es liegt auch ein bisschen daran, wie die Gruppe ist. Und vor allen Dingen, ich glaube, Klischees definieren sich ja vor allen Dingen auch so, die müssen ja bekannt sein. Also es kommt immer auch wirklich drauf an, wie viel kennt denn die Gruppe so aus dem Bereich Science-Fiction, Fantasy, Horror?
Ja, genau. Und es ist ja auch bei Horror zum Beispiel würde ich auf die Klischees achten, diese aber versuchen ein bisschen zu brechen, weil ein Klischee, was jeder kennt, ist halt nur so mittelgruselig. Ne? Das muss man sehen. Kann auch sehr viel Spaß machen, alles keine Frage. Aber da würde ich tendenziell das Klischee eher ein bisschen aufbrechen. Während wenn man hier so eine Pulp, Indiana Jones oder James Bond oder was auch immer Geschichte oder von mir aus auch Fantasy, Barbarengeschichte oder sowas spielt, wo alle die Klischees ordentlich feiern, da kann es dann ganz viel davon sein. Klischee ist im Rollenspiel prinzipiell erstmal kein Problem. sondern das ist was, was alle kennen. Klischee ist wichtig, weil der Spielleiter dann weniger reden muss, um die gleiche Menge an Informationen rüberzukriegen. Ne? Also wenn einer sagt, okay Leute, da steht so ein Kornebarbar vor euch, um bei dem Beispiel zu bleiben, haben alle sofort ein Bild vor Augen, da muss nicht viel geredet werden. Während wenn wir da halt die Klischees aufbrechen, dann muss halt mehr erzählt werden, was aber auch nicht weiter schlimm ist. Bei NSCs zum Beispiel würde ich auch als Grundstock versuchen, immer erstmal ein Klischee zu nehmen. Und dann kann man sagen, wir haben Klischee Figur X und das ist anders. Das und das weicht vom Klischee ab und dann haben wir einen NSC, mit dem alle arbeiten können.
Ich habe da letztens was Schönes gelesen und zwar wirklich sehr, sehr klischeehaft, ne? Märchen-Setting, Hänsel und Gretel, die Hexe lebt in ihrem Lebkuchenhaus und wir haben diese ganze Hänsel und Gretel-Geschichte, ja. Und da ist sofort klar, ne? Alles klar, wir wissen alle, Hexen leben in Lebkuchenhäusern und essen wahnsinnig gern Kinder. Und ich fand das ganz nett, da wurde die Geschichte umgedeutet und zwar war dann die Hexe anschließend besiegt von Hänsel und Gretel. Und die haben die Hexe in den Ofen geschmissen, wie ja auch im Märchen bekannt. Und jetzt denkt man natürlich als Spieler, wenn man das nächste Mal an so einem Lebkuchenhaus vorbeigeht, okay, da leben Hexen drin. Aber nein, hier leben jetzt Hänsel und Gretel drin, die auf den Geschmack gekommen sind von gebratenen Hexen. Weil die haben so viel Zucker gegessen die ganze Zeit, dass sie jetzt gerne mal etwas Fleisch essen wollten. Und das fand ich ganz ganz schön als Bruch des Klischees von Hexen, die in Knusperhäusern leben.
Das ist allerdings wirklich ziemlich cool, ja. Das ist quasi das Weiterdenken.
Und das ist das Beste, was man mit Klischees machen kann, ne? Also es wäre zum Beispiel, wenn wir auch bei dem Conan-Klischee bleiben, ist natürlich großartig, wenn sich dann eben Conan als der große Denker entpuppt, der vor einem steht. Es ist nicht das, was es zu sein scheint. Es ist so ein bisschen wie bei Babylon 5, um einen kleinen Wink zu Patrick zu geben. Da ist auch nicht jeder, wie er zu sein scheint.
Ah, sehr gut.
Nächste Frage von Eilish. Wie spinne ich die Fäden von einem Abenteuer zum nächsten bei einer Kampagne, ohne dass es immer gleich der nächstgrößere Oberboss sein muss, der angeteasert wird innerhalb des Endes des einen Abenteuers? Also wie schaffe ich Anknüpfungspunkte?
Also prinzipiell jetzt einfach mal als einfachstes, um es auf irgendwas runterzubrechen, wenn ich eine Kampagne habe oder eine kontinuierliche Fiktion, nennen wir es mal, in welcher Form auch immer, dann erreiche ich das nur durch Kontinuität. Wie diese Kontinuität ist, ist dabei eigentlich wurscht. Also man muss ja gar nicht unbedingt das nächste Abenteuer anteasern. Es reicht ja, wenn in diesem Abenteuer einfach Elemente aufgegriffen werden, die vorher schon da waren. Und da ist es dann egal, ob das ein NSC ist oder ein Ort oder ein Thema oder was auch immer. Man nimmt einfach für das nächste Abenteuer, und das kann man sich auch wahrhaftig überlegen, wenn das erste abgeschlossen ist, irgendetwas aus der bereits gespielten Kampagne und führt das einfach in einer großen Kontinuität weiter. Das heißt, wenn die Charaktere beim Ziegentragen-Wettbewerb geschlagen wurden von Bauer Müller, also Herr Müller, der Bauer.
Ganz klassischer Plot natürlich.
Ganz, ganz klassischer Plot, ja. Der zufällig witzigerweise gerade in einem Fantasy-Abenteuer bei mir aufgetaucht ist. Deswegen komme ich drauf. Da waren es Grauhörner.
Ich verstehe.
Grauhörner
ist was völlig anderes.
Ja, die leben auch im Dunkeln in so einem Dungeon. Ja, aber genau, wie auch immer. Und wenn einfach dieser Bauer dann der nächste Auftraggeber wird, weil seine Tochter verschwunden ist oder weil seine Felder abgebrannt wurden von dem nächsten Oberbösewicht oder was auch immer, dann haben wir die Kontinuität und das reicht für die Kampagne. Viel mehr ist da gar nicht nötig. Also es ist schön, wenn man eine kontinuierliche Geschichte hat, die sich weiter entspinnt, aber wenn man Kampagnen haben möchte, die aus Einzelabenteuern bestehen, reicht es vollkommen, wenn man alte Elemente wieder aufgreift. Macht das Ganze sehr viel entspannter, weil man sich nicht so viel Kopf machen muss über einen großen Storybogen oder was auch immer, sondern man greift einfach Dinge auf und das ist nett. Und am besten greift man die Dinge auf, wo die Spieler am meisten Spaß mit hatten. Das heißt, den NSC, den sie am liebsten mochten oder den sie am meisten gehasst haben, der vielleicht überlebt hat oder einen Ort, an dem sie sich gern aufgehalten haben, irgendwie sowas.
In dem Zusammenhang gibt's ja bei vielen Systemen auch diese schönen 1W100-Tabellen, was die Charaktere irgendwie so besonders macht. Zum Beispiel hat ein Charakter eine Geliebte am Hofe des Königs oder der andere hat einen Freund in der Diebesgilde oder er hat eine Flasche, in der der Kopf von einem Dämonen schwimmt. Und das mag vielleicht am Anfang überhaupt keine Bedeutung haben, aber irgendwann denkt man sich als Spielleiter bzw. als Spielleiterin, warte mal, wenn jetzt dieser Dämonenkopf anfangen würde, hier in dem Grabgewölbe zu sprechen, dann hätten wir, und der sagt eben das eine Wort und dann führt das in das nächste Abenteuer. Das schreibt's ja von selbst, also das ist ja fantastisch dann. Und das sind einfach Dinge, wie heißt es schön, man schmeißt eben hier einen Teller Spaghetti an die Wand, ne, und guckt, was so hängen bleibt. Und das ist dann eine gute Methode, um scheinbar ein groß angedachte Idee von wohin geht die Reise zu haben. Aber eigentlich improvisiert man so ein bisschen und schaut, wie sich das Ganze im Laufe der Zeit entwickelt.
Jetzt mal ganz ehrlich, wo kommt denn dieses Spaghetti-Bild her? Das höre ich gerade zum ersten Mal.
Tatsächlich? Ach so, ich habe das letztens in einem amerikanischen Podcast gehört. Das andere ist Dreck an die Wand schmeißen. Gibt's ja auch, glaube ich. Ne,
das
ist
ja okay. Beides noch nicht gehört. Nee. Ja, okay. Aber ich erlebe das gerade selber. Ich habe gerade eine Dungeon Crawl Classics Kampagne angefangen und wir sind jetzt am Ende des dritten Abenteuers. Es ergeben sich einfach Sachen von alleine, ja. Das ist der eine ist nach dem Funnel Kleriker geworden und ist ein echt schlechter Kleriker, weil er irgendwie Persönlichkeit, negative Werte hat und so weiter und so weiter. Und denen sind Dinge über den Weg gelaufen, beziehungsweise einer von den Spielern war dann am Ende des Abenteuers verflucht und starb langsam an den schwarzen Pocken vor sich hin und hat jetzt eine Lösung gebraucht, um aus diesem Fluch rauszukommen. Also ist die Göttin von dem neuen Kleriker gekommen und hat denen eine Aufgabe gestellt und schon haben wir eine Art Kontinuität. Und jetzt als nächstes haben wir schon wieder den nächsten Fluch. Der eine arme Spieler kann jetzt nur noch Feennahrung zu sich nehmen. Alles andere macht ihn nicht satt und Feennahrung gibt es nicht so viel. Deswegen müssen sie da auch eine Lösung für finden. Also gehen sie jetzt ins Feenreich. Also wird das nächste Abenteuer einfach ins Feenreich gelegt. Und so ergibt sich das dann Stufe für Stufe, manchmal ganz von alleine, einfach indem man Sachen aufgreift, die schon mal passiert sind. Wir haben das auch sehr gut erlebt in der Schatten des Dämonenfürsten-Kampagne, Daniel. Die hast du aber schon geleitet. Aber Geschichten aus den Schatten und das sind ja sehr...
Die sind lose miteinander verknüpft, die Sachen, ja, das stimmt.
Eben, genau. Ne? Und du hast einfach die Sachen aufgegriffen, die wir da hatten und daraus hat sich das irgendwie von alleine ergeben.
Genau. Ansonsten, wenn man natürlich immer wieder auf einen großen Oberboss hinweisen möchte oder sowas wie in der Frage beschrieben, dann ist das natürlich auch möglich. Ne? Dann kann man natürlich, wenn der letzte Oberboss gefallen ist, dann findet man natürlich dann irgendwelche Briefe und Unterlagen, in denen er Rechenschaft abgeben muss an seinen großen Oberherrscher. Das geht natürlich auch und dadurch entwickelt sich auch eine gewisse Kontinuität. Aber wir kommen zur nächsten Frage. Und zwar geht es hier um die Gesamtstimmung von einem Abenteuer, das durchgehend aufgebaut werden soll. Diese Frage stammt von Sumpftroll. Wie kann man das sinnvoll umsetzen? Also wie kann man die Grundstimmung in einem Abenteuer gestalten?
Ich habe das im Buch Abenteuer gestalten ein einziges Mal aufgegriffen, das Thema, nämlich bei Horrorabenteuern, dass man sich eine Angst nimmt und diese Angst immer wieder im Abenteuer umsetzt. Und ich glaube fast, dass, ich bin gar nicht ganz so ganz sicher, wenn man das Abenteuer aufschreibt oder sich Gedanken darüber macht, es ist wichtig, dass man das Thema einfach im Hinterkopf behält. Und wenn man das Thema immer wieder im Hinterkopf behält und sich vielleicht mal eine Brainstorming-Liste macht, was da alles dazugehören könnte oder sowas, kann man das immer wieder einbauen. Also es soll nicht so präsent sein, dass das Thema alles beherrscht und die Spieler eigentlich bei jeder Szene sofort wissen, wir sind im Kampf gegen Natur, dann müssen ja jetzt uns die Bäume angreifen oder was auch immer. Das wird dann auch schon wieder langweilig. Aber wenn das so subtil immer wieder eingebaut wird, verändert es das Abenteuer halt auf eine subtile und nette Weise. Und bei Horror ist das eine Angst, ne? Also bei Vampiren, bei Vampirgeschichten ist es häufig die Angst vor Sex. Bei Zombie-Geschichten ist es die Angst vor Krankheit. Wir haben die Angst vor der Natur, wir haben die Angst vor dem Unbekannten, vor der Dunkelheit, was auch immer. Und bei Angst vor der Natur kann man natürlich super gut aufgreifen, wenn die Charaktere im Auto sitzen und Richtung Dorf fahren und da ist ein dunkler Wald dazwischen, beziehungsweise vielleicht war da kein dunkler Wald dazwischen, aber wir haben ja Angst vor Natur, also ist da jetzt einer. Und dann bleibt halt das Auto liegen und man hört knarrende Geräusche und es ist gerade kein Handyempfang. Und dann kommt irgendjemand angefahren und das muss dann natürlich so ein Naturburschentyp sein, der gleich eine Schrotflinte in der Hand hat, weil er nicht weiß, was die Charaktere da machen. So. Und dann kann man das Thema halt einfach nehmen und aufgreifen. Ich persönlich habe so mit Themen in Abenteuern noch so gut wie nie gearbeitet. Also ich würde es so machen, wie ich es gerade beschrieben habe. Einfach im Hinterkopf behalten und immer wieder drauf zurückgreifen. Wenn ich eine Idee brauche und nicht sofort eine Idee habe, dann überlege ich mir als allererstes, wie könnte ich denn das Thema umsetzen. Und wenn mir dann was so einfällt, ist gut. Und wenn nicht, nehme ich was anderes. Hast du eine Idee dazu, Daniel?
Ich überlege gerade, ich bin gerade so in Gedanken die Abenteuer durchgegangen, die ich mal geschrieben habe. Wir haben natürlich diesen Aspekt von Dingen Namen geben mal eingebaut in einem Abenteuer, was wir zusammen mal geschrieben haben. Beim Wort der Macht, da ging es um den unaussprechlichen Hastur und da ging es sehr viel um Namen. Das ist natürlich dann ein Thema, was immer vorgekommen ist. Ich überlege gerade, ob einige Szenarien für Dread, die sich ja dann immer auf eine Angst stützen, irgendwie interessant sind. Was sonst würde mir da auch nicht so viel einfallen. Ich glaube, es sind diese kleinen Elemente, die das Ganze dann interessant machen. Also müsste man dann gucken, was so das obergeordnete Thema ist. Also wenn es zum Beispiel das Thema Zeit wäre oder so oder Zeitreisen oder sowas. Dann kann man natürlich immer mal gucken, welche besonderen Elemente dann man da einbaut. Also natürlich öfter mal, dass Leute auf die Uhr gucken oder die Leute kommen zu spät oder die Leute kommen zu früh. Ich glaube, das sind so kleine Szenen, die sich dann so summieren und dann am Ende sieht man, ach ja, jetzt erkenne ich das alles. Jetzt ergibt alles mehr Sinn.
Genau, ich denke auch, dass das sehr viel auf Gefühlsebene dann ist, das Bearbeiten des Themas. Das heißt, die Spieler müssen am Ende gar nicht greifen können, dass sie gerade ein Abenteuer mit bestimmtem Thema gespielt haben, sondern das ist einfach eine Erleichterung für den Spielleiter, wie er arbeiten kann. Und manchmal greift es dann so, dass die Spieler da ganz begeistert sind und einfach so in ein großes Ganzes reingesetzt werden. Und manchmal bemerken sie es gar nicht, sondern hatten einfach ein spannendes Abenteuer und wissen gar nicht, warum das gut war.
Ja, das stimmt.
Man kann da durchaus subtil vorgehen. Ja.
Sehe mit Schrecken, wir haben keine Fragen mehr. Das bedeutet also, jetzt muss ich anfangen, dumme Fragen zu stellen. Also bitte helft mir dabei, die dummen Fragen zu unterlassen. Aber da im Moment keine Frage da ist, muss ich jetzt eine stellen. Oh, da kommt eine, Gott sei es gedankt. Nochmal Stormwolf, wie kann ich Encounter richtig skalieren, dass es auf der einen Seite nicht zu schwierig wird, aber auch nicht zu leicht wird? Und Das ist eine Trickfrage, Andreas.
Natürlich ist das eine Trickfrage. Nein.
Es kommt darauf an, also, was man spielt.
Genau. Also, wenn wir D&D 5 nehmen, da habe ich gerade einen interessanten Blog, den ich immer wieder lese. Und der ist der Meinung, D&D 5 Encounter sind so gebaut, dass die Charaktere da immer als Superhelden durchlatschen und eigentlich keine Gefahr haben, wirklich zu sterben. Und wenn man sich mal anguckt, wie das typische D&D 5 Abenteuer aufgebaut ist, nämlich Szenen, die aneinandergereiht werden, Rückweg ist nicht vorgesehen und es bleibt Überleben oder ich komme weiter, dann muss es ja so sein, dass die Kämpfe relativ leicht sind, weil wenn jeder Kampf mich an die Grenze führt, dann sterben die Leute halt doch zwischendrin und die Chance am Ende anzukommen ist sehr gering. Wenn man also so einen typischen Abenteueraufbau hat, der nicht schlecht sein muss, das macht durchaus Spaß, ja, also ich will das nicht kritisieren, aber dann dürfen die Sachen ruhig leicht sein. Ich glaube, zu leicht gibt es kaum, weil die Spieler bemerken das zu leicht nicht. Die haben trotzdem taktische Fragen, die sie stellen müssen. Die müssen trotzdem mit ihren Ressourcen haushalten. Die werden trotzdem verletzt und müssen dann zusehen, oh, jetzt sind wir verletzt, wie kriege ich mich jetzt wieder heile vor der nächsten Begegnung, etc. Ich glaube, zu leicht wird eher schwierig.
Zumal ja auch immer der Zufall noch eine Rolle spielt. Ne? Eben, also wir würfeln ja auch noch und das kann ja auch noch mal zu verheerenden Auswirkungen kommen.
Gut, da sind wir bei zu leicht. Sonst sind Daniel und ich natürlich Vertreter der Oldschool-Herangehensweise. Und die sagt, Balancing ist Bullshit. Es dürfen Sachen zu schwer sein. Man muss den Leuten nur die Möglichkeit geben, sich zurückzuziehen. Und man muss ihnen, wenn man also quasi mit diesem typischen, ich nenne es mal D&D, das ist ja nicht nur D&D, aber mit diesem typischen klassischen Aufbau, Rückweg ist nicht vorgesehen, sozialisiert wurde im Rollenspiel, dann kommen die Leute gar nicht auf die Idee, mal einfach abzuhauen oder sich zurückzuziehen, einen neuen Plan zu machen und dann wiederzugehen oder die Situation zu verändern, dass sie hinterher bessere Chancen haben oder was auch immer.
Es ist eine Ansage, in der Tat.
Ja, genau, das ist, es war auch durchaus.
Das kam aus dem Chat, ja. Aber es ist, in dem Zusammenhang ist eben auch wichtig, dass bei vielen, nicht bei allen OSR-Spielen, also Oldschool-Rollenspielen, der Ansatz ist, ich muss den Gegner auch nicht besiegen, um irgendwie meine Erfahrungspunkte zu bekommen. Ne? Also es reicht auch, wenn ich dem Drachen das Gold klaue, um da anschließend meine Erfahrungspunkte rauszuziehen. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Ne? Also ich muss nicht alles töten, was mir irgendwie entgegengesetzt wird. Es reicht, das Ganze eben vielleicht auf andere Art und Weise zu überwinden.
Genau. Das ist dann wirklich, wenn ein Kampf zu leicht ist, dann ist das in dem Fall einfach egal, weil der nächste Kampf kommt und der wird dann anders sein. Wenn etwas zu schwierig ist, muss der Spielleiter unbedingt die Tür offen lassen, dass den Spielern einmal klar gemacht wird, da hinten geht's wieder raus. Und wenn ich da hinten wieder rausgehe, ist nicht das Abenteuer vorbei, sondern ich kann einfach woanders lang gehen. Das heißt, wenn man diese offene Tür ein paar Mal betont, dann ist es, also ich habe das schon bei einigen Runden erlebt, wo ich nicht verstanden habe, warum die Leute sich haben von den Gegnern einkreisen lassen und kaputt hauen lassen. Und ich wusste als Spielleiter nicht, was ich machen sollte, weil das ist, sie hätten auch einfach weggehen können und es wäre nichts passiert. Das ist aber einfach als Idee nicht aufgekommen. Wenn man den Leuten das aber häufig genug bewusst macht, dass das möglich ist, dann machen sie das und dann kann man sich halt einfach mal zurückziehen. Ich persönlich finde das sehr viel spannender. Also wir hatten bei unserer Schatten des Dämonenfürsten-Kampagne ein paar Situationen, wo wir einfach dann mal kurz abgehauen sind und uns dann neu sammeln mussten und einen neuen Plan machen mussten, wie wir da durchgehen. Und das waren sehr, sehr spannende Situationen, weil wir den Kampf geplant haben und die Leute beobachtet und gesagt haben, oh, hier, da sind die beiden schwersten Gegner, wie machen wir das mal? Und dann mein Dieb-Typ, nenne ich es mal, der hat dann mit im Schatten verstecken und anschleichen und wieder wegrennen und so solchen Geschichten was gemacht. Fand ich sehr, sehr spannend, war sehr abwechslungsreich und hat mir besser gefallen, als die Kämpfe, wo wir eben weniger Möglichkeit hatten abzuhauen und die Leute einfach kaputt gekloppt haben. Insofern ist das mit dem Balancing, ist auch, wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist Balancing auch eine Illusion.
Es ist sehr schwierig auch, muss man einfach sagen. Ne? Also genau. Ich habe ja lange Zeit auch D&D 3.5 gespielt und da ist das ja auch ein sehr wichtiger Bestandteil. Da gab es ja dann auch Listen, wie man so Sachen zusammenbaut und so. Und das ist sehr kompliziert, das zu bauen. Das ist auch, um die Frage auch mal wirklich komplett zu beantworten, das muss man so ein bisschen lernen, das muss man ein bisschen einfühlen, wenn man jetzt wirklich eine faire Begegnung irgendwie aufbauen möchte, die auch herausfordernd ist und aber nicht zu herausfordernd und so. Das ist, glaube ich, sehr viel Erfahrungssache, gerade bei den D&D-Spielen.
Das kann auch einfach mal schief gehen.
Genau, das kann auch schief gehen.
Und dann hat man sich was Tolles ausgedacht und dann können die Leute einfach nicht weitermachen. Also das Einzige, was bei Balancing meiner Meinung nach wirklich schief gehen kann, ist, dass wenn man den Leuten den Rückweg irgendwie absperrt. Wenn die Leute eingekesselt sind und keine Chance mehr haben, das ist frustrierend und das ist Mist und das macht niemandem Spaß. Das macht weder dem Spielleiter Spaß, noch macht es den Spielern Spaß, wenn die einfach nur auf die Mütze kriegen und nicht abhauen können und keine Möglichkeit haben zu handeln. Das heißt, wenn ich Handlungsspielraum lasse, wenn ich den Leuten Platz lasse, und zwar durchaus auch einfach nur im übertragenen Sinne Platz lasse, sich zu bewegen, dann ist das mit dem Balancing, normalerweise regelt sich das von alleine. Und das ist so schwierig. Dann, keine Ahnung, dann haben die Spieler gerade mal beschlossen, eben nicht zu rasten und kommen in die nächste Begegnung. Und schon ist die vom Balancing her völlig anders als das, was ich mir ursprünglich gedacht hatte. Patrick hat hier gerade noch kurz ein Stichwort aufgegriffen, nämlich Kampf als Sport im Gegensatz zu Kampf als Krieg. Das war ein wahnsinnig erhellender Beitrag in irgendeinem Forum, den ich irgendwann gelesen habe. EN World war es, glaube ich. Ist auch zitiert im Abenteuergestalten. Da hat einer den Unterschied aufgezeigt zwischen New School und Old School, indem er gesagt hat, New School ist hauptsächlich Kampf als Sport. Wenn man sich die typischen Pathfinder anguckt, sind die so. Da ist jede einzelne Begegnung ist dafür gesorgt, dass die ein bisschen spannend ist, dass da ein paar Rätsel drin sind, dass die prinzipiell schaffbar ist, eben, dass sie auch nicht so schwer ist, dass man eben auch 10 hintereinander schaffen kann. Und das so jedes Einzelne, also der typische Funhouse-Dungeon, nenne ich mal, aus alten Zeiten wäre sowas, ne, wo also jeder Raum eine lustige, abgefahrene Situation ist. Es gibt bei Goodman Games X-Crawl, was jetzt demnächst als DCC-Variante kommen wird wahrscheinlich. Da haben sie das auf die Spitze getrieben. Das ist also eine moderne Welt, wo Tore zur Fantasy geöffnet wurden. Und das heißt, es rennen jetzt Elfen, Zwerge und Zauberer durch New York oder durch New Jersey oder so. Und da gibt es Wettbewerbe, die so ein bisschen sind wie Running Man, bloß halt in Dungeons. Und es gibt Leute, Sportler, die gehen da rein und müssen diese Rätsel lösen und die Kämpfe bestehen. Und der Slogan für dieses Spiel ist, when you die, you die. Also es ist wirklich so, dass da Leute mit magischen, unsichtbaren Kameras gefilmt werden, wie sie in eine Dungeon-Situation gehen. Und jeder Raum ist irgendwie ein abgefahrenes Rätsel mit Kampfsituationen oder irgendeiner fiesen Falle oder irgendwas. Und die müssen sich da irgendwie durchkämpfen. Und da ist das auf die Spitze getrieben, dieses Kampf als Sport, weil es eben wirklich zum Sport-Event gemacht wurde. Und die Abenteuer, die man dafür kaufen kann, die sind wirklich so, jeder einzelne Raum ist eine coole Situation mit Rätsel, mit irgendwas. Und die sind dann auch einfach auf Rätsel designt, weil nämlich die Designer der Dungeons, diejenigen, die das Sportevent ausrichten, die genau dafür gebastelt haben. Sehr witziges Spiel übrigens. Also ich freue mich da sehr auf die DCC-Variante.
Was ist denn dann Kampf als Krieg?
Und Kampf als Krieg ist, wenn wir uns eine Kriegssituation angucken, da sorgt ja jede Partei möglichst dafür, dass eine Schlacht immer ein ungefährliches Gemetzel wird. Ne, dass der Gegner einfach keine Chance hat. Und genau so ist das dann auch gedacht in diesen Dingern. Das heißt, wir haben quasi zwei Phasen in einem Dungeon. Der erste wäre, wenn wir jetzt Dungeon nehmen, erste wäre das spannende und gruselige Erkunden, dass man sich erstmal anguckt, was wo ist, welche Gegner sind wo, welche Fallen sind wo und so weiter, sich die ganzen einzelnen Sachen anguckt. Und in der zweiten Phase wird dieser Dungeon zu einem taktischen Kriegsschauplatz, wo man versucht, die Situation für sich so zu verbessern, dass jeder einzelne Kampf eigentlich gar nicht mehr spannend ist, sondern leicht gewonnen werden kann von den Spielern. Und da ist es dann auch sehr wichtig, dass der Spielleiter sehr großzügig ist und eben nicht denkt, das ist zu leicht, ich muss das jetzt schwieriger machen. Das denken wir alle als Spielleiter immer mal wieder. Wenn wir sagen, Leute, das ist so einfach, ich muss mir jetzt was ausdenken, dass das spannender wird. Nein, müssen wir nicht. Wenn die Leute eine gute Idee haben, dann dürfen die auch mal einfach gewinnen. Ich habe ein Beispiel, bin nicht sicher, ob ich es im Buch erwähnt habe, aber ich habe es auf jeden Fall schon im Podcast erwähnt. Es gibt ein altes Abenteuer, da erforschen die Charaktere ein Grab, also wieder mal als Dungeon, ne, von einem, ich glaube, Eisengott oder so ähnlich. Und da ist ein Raum, da stehen 100 Skelette drin. 100. Das ist das Abenteuer zur Stufe 1 bis 3. Das heißt, wenn da 5 Leute mit Stufe 2 reingehen, werden die von 100 Skeletten einfach weggemacht. Also die werden dann lebendig, wenn die Charaktere da reinkommen und greifen die an und verfolgen die auch durchaus eine ganze Weile. Es sei denn, die haben Roben angezogen und werden damit als Priester von diesem Gott erkannt, von den Skeletten. Die Situation würde dann wahrscheinlich so laufen, weil die Charaktere ja noch keine Ahnung haben, was da auf sie zukommt. Sie würden diese Skelette sehen, würden dazwischen gehen, die würden alle lebendig werden und würden sie verfolgen. Die würden nur sagen, oh Mist, wir müssen weg, würden dann abhauen und würden sich irgendwo verstecken. Und die Skelette finden die dann irgendwann nicht wieder und gehen wieder in ihren Raum zurück und stellen sich da wieder hin und warten wieder weiter. Wenn die dann auf die Sache mit den Roben gekommen sind, nehmen die sich ein paar, was auch immer, Sprengfallen oder was sie so machen können, gehen zwischen die Skelette, die sich ja nicht bewegen, platzieren überall diese Explosionsdinger, gehen wieder raus, sprengen die Skelette in die Luft und die drei, die übrig sind, die machen sie halt nebenbei kaputt. Das ist was, was bei Kampf als Sport nicht stattfinden würde. Und das sind dann die beiden Herangehensweisen. Man könnte also jede Situation einzeln betrachten, da muss man dann jede einzelne irgendwie spannend und abwechslungsreich machen. Oder man guckt sich einfach das Gesamtkonzept an und wenn man den Leuten erstmal beigebracht hat, dass Weglaufen eine Option ist und dass sie nicht jeden Kampf gewinnen können, ist das für mich zumindest sehr viel spannender.
Exzellent. So. Nächste Frage. Zeiteinteilung. Wie schaffe ich es abzuschätzen, wie lange ein Abenteuer geht, beziehungsweise wie kann ich das gut einteilen?
Gar nicht.
Ich würde auch sagen, es sind Erfahrungswerte.
Doch, man kann was machen. Man kann Statistiken machen. Man macht Strichlisten im Abenteuer, wenn man spielt, wie viele Kämpfe haben stattgefunden, noch besser vielleicht, wie viele Kampfrunden haben stattgefunden im Abenteuer, wie viel Zeit habe ich mit Rollenspiel verbracht und wenn ich das dann mit meinem Abenteuer abgleiche, irgendwann habe ich dann einfach ein Gefühl dafür, wie viel ich am Spielabend unterbringen kann. Die meisten Leute, die ich kenne, also die Aussagen dazu machen, sagen immer, eine große, 3 bis 4 kleine Begegnungen an einem Spielabend schafft man. Und das ist sowas, das kann man dann wahrhaftig einfach sich überlegen. Wenn man dann so ein kleines bisschen in Encountern denkt oder in Szenen denkt oder sowas, kann man das einschätzen. Und wenn man seine Gruppe dann kennt, dann kann man auch schon manchmal einschätzen, wenn man sagt so, oh hier, das ist eine Einkaufsszene. Die stehen alle auf Einkaufsszenen und verhandeln jeden einzelnes Streichholz, was sie da kaufen. Da brauchen wir locker 1,5 Stunden für. Dann irgendwann weiß man das. Also es ist Erfahrung und es ist ein bisschen Strichliste machen.
Mhm. Muss man ein bisschen schauen. Kommt auch da wieder natürlich auf die Gruppe an. Wie kann ich denn Dinge beschleunigen zum Beispiel? Vielleicht ist das auch eine interessante Frage.
Ah, ja, gute Frage. Meistens ist es dann, der Spielleiter hat eigentlich immer die Möglichkeit, eine Szene zu beenden und zusammenzufassen. Also die Einkaufsszene ist, die Leute verhandeln über jedes Streichholz und so weiter, kann der Spielleiter dann irgendwann mal sagen, okay Leute, ihr seid jetzt hier ein Weilchen, wir machen jetzt hier mal eine Probe und abhängig von der Probe kostet das Streichholz so und so viel oder so und so viel und dann können wir zum nächsten Einkauf gehen. Man hat die Möglichkeit, immer in Runden zu spielen. Das ist was das Index-Card-RPG macht. Eine Runde ist immer einmal im Uhrzeigersinn um den Tisch, egal wie. Wenn die Gegner dran sind oder die NSCs, das ist, wenn der Spielleiter dran ist, dann handeln die alle und sonst einfach um den Tisch rum. Und wenn man die Initiative, also die Reihenfolge ändern will, setzt man sich einfach um. Klingt verrückt, funktioniert aber wahrhaftig wahnsinnig gut. Ich habe das ausprobiert, das ist toll. Und er spielt, also der Autor von dem Spiel, der spielt immer in Runden. Der hat einfach 3 Arten von Runden, nämlich einmal die Kampfrunde, die in ein paar Sekunden sind, die nennt er Moments. Dann hat er Stunden, das sind so 2 bis 5 Stunden, wo die Leute eben einkaufen gehen können oder was auch immer. Dann hat jeder eine Handlung, die er da machen kann. Und du hast die Tage, einfach so Sachen zwischen den Abenteuern, wo die Leute trainieren oder sonst irgendwas. Man kann das sehr flexibel handhaben. Man kann auch theoretisch Minuten machen, wenn dann eine andere Situation ist oder so. Aber wenn man das immer in Runden macht, dann beschleunigt das und es geht sehr viel schneller. Also wenn man sagt, okay Leute, ihr seid auf dem Markt, ihr kauft ein. Jeder ist jetzt von euch dran. Das dauert, keine Ahnung, 2 bis 5 Stunden habt ihr Zeit. Was wollt ihr alles kaufen? Was machst du? Lisa. Und Lisa fängt dann an, sagt, ich würde gerne das und das kaufen. Dann ist Lisa irgendwann fertig, dann ist der nächste dran und jeder hat seine eigene Handlung. Und dadurch, dass alle einzeln dran sind, wissen auch alle, dass die anderen auf sie warten, bis sie fertig sind. Und dann wird vielleicht das zu lange Ausgespiele, was eventuell das Ganze dann zu sehr verzögert, wird dann von den Spielern von alleine schon beschränkt. Das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Hast du noch einen Tipp, Daniel?
Ja, das hat unmittelbar mit der Frage zu tun, die ich hier anschließen wollte. Ich dachte, du greifst es vielleicht sogar auf. Die Frage zur Zeiteinteilung stammte übrigens von Hypatia. Und Andreas, nicht der Andreas, mit dem ich den Podcast mache, ein anderer Andreas, der hatte nämlich die Frage, ob wir schon mal erfolgreich Techniken wie Rück- und Vorblenden benutzt haben. Und das ist eben, an dieser Stelle hätte ich das eben eingebaut. Ne? Also hier bietet es sich natürlich an, mit Rückblenden zu arbeiten oder auch mit Vorblenden, um einfach Dinge zu überspringen. Natürlich eine ganz einfache Möglichkeit. Ich vermute aber, dass es hier auch noch eine zweite Ebene gibt, nämlich sowas wie, man greift das Zauberschwert aus dem Stein und dann hat man einen kurzen Moment und sieht, wie der König irgendwie das Schwert in diesen Stein vor 1000 Jahren gesteckt hat. Ich vermute, darum geht es so ein bisschen. Wie kann man denn sowas einbauen?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich hab das bisher noch nie erfolgreich gemacht, sowas. Ne? Also es ist ja schon die Frage von dem Andreas ist ja, habt ihr schon erfolgreich diese Techniken benutzt? Ich kann sagen, nein, ich nicht. Es gibt ja diese Rückblenden auch, dass die ausgespielt werden. Ne? Also es gibt hier bei Vampire gibt es diese Einleitung, wo man
Präludien.
So ein paar Szenen spielt. Präludien, danke, mir fiel das Wort nicht ein, schönen Dank. Gibt es diese Präludien, die man spielen kann. Man kann auch Vorblenden machen, so das und das wird mal passieren. Ich habe das als Spieler nie als sehr spannend empfunden. Ich finde aber auch Folgen in Serien, die beginnen mit irgendeiner Szene und dann heißt es 48 Stunden zuvor, finde ich furchtbar, diese Rückblenden-Serien, weil das ist irgendwie so, da sind Sachen vorgegriffen worden, die ich eigentlich noch gar nicht wissen möchte. Und ich finde die als Spieler, habe ich diese Szenen immer so quasi, ja, durchlitten ist übertrieben, aber ich habe sie halt ausgesessen, habe die dann mitgespielt und wenn sie vorbei waren, dachte ich mir dann, ja, jetzt habe ich es gespielt, jetzt bin ich aber ganz froh, dass es vorbei ist. Wenn man das als Blende macht, dass man quasi nur die Kamera kurz wegbewegt von den Spielern, das ist ja nur eine Beschreibtechnik. Ne, also dann ist es ja, der Spielleiter kann ja sagen, dass und das passiert oder die Kamera bewegt sich zurück und ihr seid jetzt am gleichen Ort vor 200 Jahren, als der König das Schwert in den Stein gesteckt hat, um das Beispiel von Daniel aufzugreifen. Das ist nur eine Art der Beschreibung. Das kann man jederzeit machen, einfach um Dinge darzustellen. Dann muss man sich aber auch sehr klar darüber sein, wie man denn jetzt Spieler- und Charakterwissen getrennt haben möchte. Ich persönlich versuche das so wenig wie möglich zu trennen, weil die Spieler wissen nun mal, was sie wissen. Und es ist für sie sehr schwierig, dann zu handeln, als würden sie es nicht wissen. Das kann mal ganz lustig sein. Meistens nervt es mehr.
Ich glaube, in verschiedenen Cthulhu-Szenarien habe ich diese Technik schon mal erfolgreich eingesetzt. Mir fällt natürlich partout nichts ein, gerade wo ich das sinnvoll gemacht habe. Ich glaube, es gibt auch das eine oder andere Dread-Szenario, was bewusst mit Erinnerungslücken spielt, wo dann ganz am Ende des Szenarios klar wird, ja, an der Stelle hast du aber den Stromgenerator ausgeschaltet und den Typen mit einem Rechen getötet. Das sind natürlich dann so Überraschungsmomente. Ich glaube, mit Vorblenden habe ich bei Pendragon mal gearbeitet. Da gibt's ja manchmal so Visionen, die man haben kann von Gott oder von einer Fee oder so. Sowas und da führen dann oftmals Träume mit kleinen Szenarien irgendwo hin. Aber ich glaube, das geht dann auch sehr in den Bereich der Spielleitertechniken, was ja dann auch nochmal ein Nebenthema ist zu Abenteuergestalt. Nicht unwichtig, aber durchaus ein etwas anderes Thema. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir die Frage beantworten können. Ich greife mal die Frage von Stefan Küppers auf, damit ich keine dummen Fragen stellen muss. Gott sei es gedankt. Was würdest du bei Abenteuern für Kindern anders machen?
Ja, also erstmal schöne Grüße, Stefan. Schön, dass du da bist.
Schöne Grüße, hallo.
lang nicht gesehen. genau. Ich habe es erst ein einziges Mal für Kinder gespielt. Das war für meinen Neffen, der mit meinem Bruder zusammen gespielt hat. Das hängt sehr vom Alter ab. Ab einem gewissen Alter würde ich keinen Unterschied machen, außer dass ich die Themen etwas anders mache. Also das ist ja auch was Kinderbuchautoren sagen. Kinderbücher sind eigentlich Bücher für Erwachsene, bloß mit anderen Themen. Man schreibt die nicht anders. Und genauso würde ich das dann ab einem gewissen Alter für die Abenteuer genauso machen. Man macht keine gruseligen Themen, man lässt bestimmte Sachen weg. Man abstrahiert die Gewalt sehr stark oder macht sie vielleicht auf null. Aber wenn man die Gewalt abstrahiert, indem das wirklich nur noch Punkte sind, dann sollten die meisten Kinder damit gut umgehen können. Man muss halt mit ihnen reden und jeder kennt die Kinder dann am besten, ist ja meist Verwandtschaft. Bei jüngeren Kindern würde ich die Abenteuer sehr, sehr einfach halten. Also ich habe A rezensiert und das ist auch das, was ich gespielt habe, ist hier So nicht Schurke, was ganz, ganz grob auf dem Cypher-System basiert und ein für Kinder gemachtes Rollenspiel ist, was wirklich niedlich ist. Ich habe da sehr viel Spaß gehabt beim Lesen. Die Übersetzung ist sehr gut gelungen, weil da wahnsinnig viel sprechende Namen sind und Wortwitze und so, die man irgendwie einfangen musste. Das war sicherlich nicht einfach. Und da sind die Abenteuer immer A, sehr kurz. Das ist dann bei jüngeren Kindern wichtig, weil die Aufmerksamkeitsspanne kürzer ist. Die Abenteuer sind angesetzt auf eine halbe Stunde bis Stunde, nicht länger. Und die sind auch immer sehr leicht aufgebaut, immer gleich aufgebaut, nämlich man kriegt eine Aufgabe gestellt. Dann wird ein bisschen gespielt, um quasi den Rest der Aufgabe zu klären, alle Informationen zusammenzusammeln und aufzuzeigen, wie die Aufgabe, wie das Problem zu lösen ist. Und dann ist die Problemlösung. Also in dem Beispielabenteuern, ich spoilere jetzt mal ein bisschen, in dem allerersten geht es darum, dass der beste Kumpel der Bienenkönigin verschwunden ist. Der ist in die Drachenrotzfälle gegangen. Das ist ein versteinerter Drachenkopf, wo aus den Nasenlöchern Wasserfälle laufen. Und der beste Kumpel heißt Nüffel, was auch schon sehr niedlich ist. Und das ist so ein kleiner Dinosaurierartiger mit einem langen Hals, vier Augen und einem gestreiften T-Shirt. Und der ist da reingeklettert und ist nicht wieder rausgekommen. Und das ist wirklich so, die Charaktere kriegen den Auftrag von der Bienenkönigin, fliegen dann einmal mit so einem riesen Bienendingsbums durch die Gegend und fahren dann in die Warpburg, kriegen dann da die Aufgabe und dann werden sie zu den Drachenrotzfällen geflogen, müssen über eine Brücke gehen und haben zwei Räume, die sie betreten können. In dem einen passiert das eine, in dem anderen ist Nüffel und sie müssen ihn vor irgendwelchen Sägezahnhexen retten und das war das Abenteuer. Das heißt, es ist wirklich Aufgabenstellung, dann über die Brücke mit einem kleinen Rätsel, da ist dann noch eine Person, die auftaucht und dann zwei Räume und Ende. Das dauert wahrhaftig eine halbe bis dreiviertel Stunde.
Ja. Es ist nicht die graue Eminenz aus Der innere Feind für Warhammer, ne? Wo du irgendwie in Middenheim genau. Über 40 NSCs jonglieren musst. Ja,
genau. Das heißt, wenn ich mal zusammenführe, was ich für Kinder anders machen würde, jetzt aus dieser einen Erfahrung ist, kürzere Abenteuer, ganz besonders auf eine einfache Struktur achten und die Themen ans Alter anpassen. Und je älter die werden, umso komplexer kann man natürlich werden. Ne? Das ist dann, da kennt man seine eigenen Kinder am besten. Und was mir also auch aufgefallen ist, mein Neffe ist 8 und der war häufig eingefroren von der Frage, die ich ihm gestellt habe, was willst du tun? Also da hat dann quasi mein Bruder ihm gesagt, wollen wir jetzt das machen oder willst du lieber da und da hingehen? Komm, lass uns doch mal das und das machen. Da hat er gesagt, oh ja, das machen wir. Aber so selber eine Entscheidung treffen, ist ihm relativ schwer gefallen, obwohl er wahnsinnig viel Spiele spielt, weil mein Bruder ein Brettspielfreak ist. Wenn ich das, also in aller positivsten Sinne ein Brettspiel-Fan ist und das natürlich an seine Kinder weitergibt. Aber dieses frei entscheiden war für ihn gar nicht so einfach. Also da muss man vielleicht auch einteilen. Aber wie gesagt, kennt jeder seine Kinder am besten.
Ausgezeichnet.
Das ist meine kurze Erfahrung.
Sehr gut. Ich habe keine Erfahrung damit und kann dazu also auch nicht viel sagen. Scheint sehr plausibel zu sein, was du gesagt hast. Die letzte Frage, die wir hier haben, und ich glaube, dann haben wir den Workshop auch hinter uns gebracht und können zum eigentlichen Heizdeckenverkauf kommen, wo wir Abenteuer gestalten, dann nochmal über den Klee loben hier. Die Frage von Eilish ist, wie kann man Reisen von Stadt A nach Dorf B spannend gestalten? Oder ist es hier besser, diese einfach zu überspringen? Ich lasse mich kurz den letzten Teil der Frage beantworten und dann kannst du vielleicht den ersten Teil beantworten. Ist es besser, die zu überspringen? Kommt drauf an. Wenn man sagt, oh, eigentlich passiert dazwischen nichts und die Hobbits reisen einfach nur zum tänzelnden Pony, kann man sagen, okay, dazwischen ist nichts, ihr seid am tänzelnden Pony angekommen. Interessanter ist es natürlich, wenn da eben was passieren könnte und wenn das auch eine Konsequenz hat, wenn da was passieren könnte. Beispielsweise müssen sie am dritten Tage am tänzelnden Pony ankommen und dann ist es plötzlich interessant, die Reise auch zu haben und vielleicht kannst du da einfach aufgreifen, Andreas.
Ich muss ja gestehen, ich überspringe Reisen am liebsten.
Ach, das gibt's auch gar nicht.
Ja, doch.
Das ist doch ein großer Trope im Bereich Fantasy.
Ja, aber das ist ein Trope, der im Rollenspiel nicht vernünftig funktioniert, meiner Meinung nach.
Ach, weil das glaube ich, du hast die falschen Spiele gespielt.
Das kann sein. Also, wenn ich eine Reise habe und mir da einfach eine Begegnung in der Mitte ausdenke, die spannend ist, dann habe ich da eine spannende Begegnung und dann ist das soweit okay. Man kann die Reiseplanung ein bisschen machen, indem man mehrere Reiserouten zur Verfügung stellt. Ja, das heißt, am besten man legt den Leuten eine Karte hin und sagt hier, wir haben Reiseroute A, B und C. Die eine dauert ein bisschen länger und ist dafür sicherer und die andere ist weniger sicher und ist dafür schneller. Ne? Also vielleicht ist die schnellere 5 Zufallsbegegnungen und die längere ist nur 2 Zufallsbegegnungen. Dafür muss man bei der längeren ein paar Proben schaffen, damit man überhaupt rechtzeitig ankommt oder so. Aber meistens geht es ja nur darum, zum nächsten spannenden Abenteuerort zu kommen. Und die Sachen fasse ich zusammen. Man kann auch mit diesen Runden arbeiten und einfach sagen, okay Leute, bis ihr ankommt, habt ihr 2 Runden Zeit, irgendwas zu tun. Was machst du, was machst du, was machst du? Das ist auch noch eine Möglichkeit. Sonst, wie machst du das denn spannend? Also ich habe da ganz wenig Erfolge gehabt bisher, weil die Leute meistens einfach ankommen wollten und das als unnötigen Ballast empfunden haben, die Begegnung in der Mitte.
Das kommt ja immer so ein bisschen drauf an, was man eben macht. Ich weiß zum Beispiel, dass der eine Ring hatte ja ein sehr schönes Reisekonzept. Ich habe es leider in der Form nicht gespielt, aber gelesen, das war sehr nett. Die verhängnisvollen Weiten für Dungeon haben auch ein schönes Reisekonzept, wo man eben die Entscheidung treffen muss. Ne? Also dann gibt's jemanden, der erkundet. Jemand anderes kümmert sich dann um die Nahrungsversorgung und solche Geschichten. Das finde ich ganz reizvoll. Und es kommt so ein bisschen wirklich drauf an, ob die Reise integraler Bestandteil ist. Also wenn du jetzt die große Expedition spielst, also den Oregon Trail oder so, ja, und es wirklich integraler Bestandteil der Geschichte ist, dass wir uns selbst versorgen, dass wir uns vor Überfällen schützen, dass wir irgendwie auch ankommen müssen und zwar mit einer wichtigen Sache, dann ist das entscheidend. Ich würde jetzt einfach mal sagen, du hast doch mal ein Abenteuer geschrieben, Andreas, zu dem Thema. Und zwar, wo ein sehr wichtiger Gegenstand, der sehr empfindlich auf Erschütterungen reagiert.
Genau, ich habe das vor Ewigkeit mal. Also, ist natürlich keine Frage. Wenn die Reise das Abenteuer ist, dann gestalte ich die Reise ja ohnehin. Das steht natürlich außer Frage. Es geht darum, wenn die Reise quasi nur ein Teil ist, um von A nach B zu kommen, lasse ich es halt weg, einfach weil das Abenteuer da nicht stattfindet. Wieder anders ist es natürlich, wenn ich einen Hexcrawl mache. Da ist ja das Reisen das Abenteuer. Ne? Dann muss man die Sachen planen und so weiter. Ich habe einen Artikel gelesen von Steffen Schütte, der sich mit Reisen auseinandergesetzt, also beziehungsweise wo Reisen erwähnt wurden. Und er hatte eine Idee, die habe ich einfach aufgegriffen. Und zwar, ich weiß nicht, ob irgendjemand den alten französischen Film Lohn der Angst kennt. Klassiker, ne? Leute auf Lastern müssen Nitroglycerin zu einer Mine schaffen, um da Leute zu retten. Ganz toller Film. Wenn ihr den mal erwischt, macht den mal. Ich weiß nicht, wie gut der gealtert ist.
Ist immer noch hervorragend.
Ah, okay, sehr schön. Und da geht's halt darum, dass das Reisen mit einem Lastwagen über Bergstraßen mit Nitroglycerin hinten durchaus gefährlich ist. Und die Idee hat Steffen Schütter aufgegriffen und hat gesagt, Leute, einen großen, sperrigen, magischen Gegenstand transportieren, der bei Erschütterung zufällige Zaubersprüche auf die Umgebung wirft. Und dann Situationen machen, wo die Leute klettern müssen, wo die überfallen werden, wo, keine Ahnung, die Brücke über den Fluss kaputt gegangen ist und man muss auf einmal mit Fähre übersetzen und es ist ein Stau davor mit Leuten, die rumrennen und Kindern, die spielen und Dinge anfassen und so. So sowas. Das ist dann natürlich das Abenteuer. Und dann sieht das ganz anders aus. Dann hat man einfach Einzelbegegnungen. Ja.
Wir haben noch sehr wenig Zeit. Ansonsten muss ich sagen, wenn man eine coole Zufallstabelle hat zwischen Stadt A und Dorf B und man irgendwie zumindest irgendwie eine Begegnung reinbringen möchte, um zu simulieren, dass man auf einer Reise war, ja, dann kann man das schön machen, dann ist das eigentlich ganz cool. Macht dann auch Spaß. Und wenn man vorher, wie Andreas schon sagt, das sinnvoll macht, wir können den kurzen Weg gehen, der ist ein bisschen gefährlicher, oder den langen, der dauert ein bisschen länger, und da eben 2 Zufallstabellen hat, dann ist das eigentlich ganz cool und dann hat man auch eine Entscheidung getroffen. Das finde ich ganz schön und das hat dann auch Konsequenzen. So, ansonsten, wir kommen zu Ende. Vielen Dank für die ganzen Fragen, vielen Dank fürs Zuhören. Genau, sehr wichtig, der obligatorische Verbraucherhinweis von Patrick. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier erzählt haben, kauft eine Heizdecke und Abenteuer gestalten. Es lohnt sich. Es ist für die kalten Wintertage ist beides gut. Das eine wärmt den Leib, das andere wärmt die Seele, sage ich jetzt einfach mal. Und damit haben wir hoffentlich, wie ich hier lese, informativ und unterhaltsam das Thema Abenteuergestalten gemacht. Ich würde auch noch mal ganz kurz den Hinweis lassen, wir haben 9 Podcast-Teile zum Thema Abenteuergestalten gemacht, plus dann noch mal irgendwie 7 oder 8 zum Thema Abenteuer erforschen, wo wir dann uns noch mal einzelne Abenteuer aus ganz verschiedenen Systemen wie das Schwarze Auge, Cthulhu, Unknown Armies oder auch Dungeon Core Classics anschauen und mit diesen Abenteuern beschäftigt haben und herausgefunden haben, warum diese Abenteuer so gut sind und warum das sinnvoll ist, sich mit denen zu beschäftigen.
Du schneidest ja gerade hier Pikmins Schüler oder Pikmins Student. Wahnsinnig gutes Abenteuer. Da haben wir 3 Ansätze gebraucht, um den Podcast vernünftig zu machen, weil das so ein komplexes Ding ist. Sehr schön, freue ich mich auf den Podcast. Gucken wir mal, wie das da weitergeht. Alles klar, Leute, schönen Dank fürs Zuhören. Nett, dass ihr alle Fragen gestellt habt.
Viel Spaß noch auf der Dreier, ich würde ich sagen.
Tschüss.
Jo, bis dann, Leute. Tschüss. Intro und Outro entstammen dem Stück Solentia Library, das unter Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz steht. Und das Ganze hat der Künstler Art of Escapism gemacht und kann auch im Free Music Archive gefunden werden. Es lohnt sich reinzuhören, er hat nämlich noch zahllose andere Titel, die man kostenlos herunterladen und anhören kann. Ein Link dazu gibt es in dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge. Auch auf die Lizenz gibt's einen Link. Und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nur einen englischen Track vorlesen musste und keinen französischen. Da fällt die Aussprache ein wenig leichter. Aber nur ein wenig. Bis dahin, tschüss.